Herzlich willkommen und schön, dass du bei Zuhause bei Golfblocks eingeschaltet hast. Unser Podcast rund um die Themen New Work, Nachhaltigkeit und Golf Business mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten und Expertinnen aus den verschiedensten Branchen. Ich bin Lina und in der heutigen Folge spreche ich mit Ruven Morato. Ruven nennt die SAP seit über 20 Jahren sein berufliches Zuhause. In seiner aktuellen Rolle als General Manager SAP Signavio hat er gemeinsam mit Gero Decker die Akquisition und Integration von Signavio in die SAP-Welt erfolgreich umgesetzt. Am Tag unserer Podcastaufnahme wurde die Akquisition von LeanIX bekannt, was ebenfalls seine Handschrift trägt. Ruven ist Familienmensch und passionierter Golfer. Und als ob seine Herausforderungen im Konzern noch nicht genug der Aufgabe wären, hat er selbst ein Golf-Startup gegründet. 4U, eine Indoor-Golfanlage zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Wir sprechen über Unternehmenskultur und Culture Change, Konzernstrategien bei der Akquisition von Startups, die Erfolgsstory SAP Signavio, aber auch viel über Dinge, die ihm wichtig sind und ihn ausmachen. Ein Top-Manager mit ganz viel Herz. Falls du zum ersten Mal unseren Podcast hörst und er dir gefällt, freue ich mich, wenn du uns folgst. Teile ihn auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Also, los geht's, Kaffee ist fertig, wir sind bereit, du auch. Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ruven. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir in meinem Podcast bist.
Ja, vielen Dank, Lina. Freue mich ebenso.
Ruven, ich habe zuallererst, bevor wir tiefer in die Themen heute Unternehmenskultur, Culture Change, Gründungen, Konzerne und einsteigen, eine Frage an dich, weil ich habe dich schon ein bisschen kennenlernen dürfen, meine Hörer und Hörerinnen nicht. Wer bist du? Vielleicht beschreibst du dich gerne mal.
Das ist eine gute Frage. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, was man dazu denn antworten kann. Ich würde mal mit Hashtags anfangen. Und zwar Hashtag 1 wäre Authentizität. Ich bin, glaube ich, jemand, das ist auch ein Feedback, was sich so ein bisschen durch meine Karriere zieht, der sehr authentisch ist. You get what you see. Bin sehr offen, direkt und ohne Hidden Agenda, wie man so schön sagt. Das zweite Hashtag, der mich, glaube ich, prägt, ist so ein, den nenne ich Hashtag Anerkennung. So tief in mir drin, was mich antreibt als Mensch, ist der Wunsch nach Anerkennung. Der Wunsch, von anderen positiv gesehen zu werden und sozusagen, der hat was geschafft, der hat was Gutes gemacht, der ist gut, den mögen wir, der bringt was voran. Das ist so, glaube ich, die innere Energiequelle für mich, die mich antreibt. Und das zeigt sich auch in vielen Situationen, glaube ich, so im Alltag. Das dritte Schlagwort ist Balance, Hashtag Balance. So ein bisschen, aber mehr so in den letzten Jahren. Also so, ne, ich bin jetzt auch schon Mitte 40. Und wenn man so älter wird, Kinder werden älter und dann merkt man einfach, man lebt nur einmal, man muss seine Zeit sehr bewusst leben, bewusst einsetzen. Und deswegen hat sich in den letzten Jahren dieser Aspekt der Balance deutlich stärker ausgeprägt. Wenn man vielleicht in jungen Jahren da doch noch so, wie soll ich sagen, viel geopfert hat, ist man inzwischen dann schon sehr bewusster unterwegs. Und das bringt mich dann auch zu den anderen beiden Hashtags. Das ist Hashtag Familie und Hashtag Golf. Hashtag Familie, meine Familie ist sehr, sehr wichtig für mich. Eine Frau, wir sind seit 20 Jahren verheiratet, drei Kinder, drei Jungs. Von daher, ja, und Golf ist dann der andere Teil der Balance sozusagen, meine private, meine persönliche Balance neben dem Beruf ist dann meine Freizeitbeschäftigung. Ich bin passionierter Golfer und habe da viel Freude dran und ist auch meine Entspannung ist dann samstags früh um 7 Uhr auf dem Golfplatz zu stehen und dann.
Das kann ich nachvollziehen. Für eine schöne, entspannte Runde Golf, da schmeiße ich auch meinen gesamten Tagesrhythmus mal um. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Genau.
Du hast einen Hashtag genannt, Das finde ich ganz schön, gerade das erste, Authentizität, weil das natürlich auch ganz viel mit, ja, mit Führung und wie man an Kommunikation rangeht, zu tun hat, was natürlich auch ein ganz, ganz elementarer Teil in der beruflichen Welt ist, nicht nur in der privaten Welt, in der man so unterwegs ist. Wir haben es in unserem Intro geteasert. Du bist ja schon sehr lange im Konzern der SAP unterwegs. Was ist denn dort deine aktuelle Rolle?
Ich bin heute Co-General Manager, nennen wir das, von SAP Signavio. SAP Signavio ist eine Produktlinie, eine Line of Business bei SAP, also ein Bereich. Wir sind sozusagen die Prozessmanagement, Prozessanalyse, Funktionalität der SAP, und ich leite das zusammen mit dem Gero Decker. Gero Decker ist das der Gründer und former CEO von Signavio. Ich habe mich dann so ein bisschen mehr auf die Go-to-Market-Seite konzentriert, er sich so ein bisschen mehr auf die Produktseite. Aber gemeinsam haben wir dieses Thema bei SAP vorangebracht. Ich war tatsächlich auch, wenn man so will, der Geburtshelfer dieses Gesamtthemas, dass die SAP in diese Richtung Transformationsunterstützung, Prozesstransformation gegangen ist. Das war damals meine vorherige Rolle. Vor dieser war ich die rechte Hand von unserem CEO und habe eben für ihn die Strategie der Firma neu aufgelegt, als er alleiniger CEO wurde. Und in diesem Kontext haben wir dieses Thema, dass wir unseren Kunden eben stärker helfen müssen in ihrer Transformation, und dieses Prozessanalyse, Prozessmanagement-Thema eben aufgegriffen. Und daraufhin hatte ich den Auftrag bekommen vom Vorstand, diesen Bereich aufzusetzen. Und dann haben wir die Signavio akquiriert, Berliner Softwarefirma, die vielleicht auch einige kennen, die sehr erfolgreicher Markt war. Wir waren langjähriger Kunde, und das hat dann mich und Gero zusammengebracht, und wir haben dann seitdem gemeinsam sozusagen das Ruder in der Hand, sind jetzt sehr erfolgreich seit fast 3 Jahren jetzt gemeinsam unterwegs, und auf einer sehr, sehr spannenden Reise bisher.
Ja, SAP Signavio Story. Ich glaube, das ist eine der Stories, die in der gerade in der Startup-Welt und in der Berliner Gründerwelt ja so ein bisschen so das goldene Märchen ist. Ganz
Sehr
viele,
schön,
mit
das
denen
freut mich zu hören. Das freut mich zu hören,
ich.
Lina. Natürlich, das ist super.
Ja. Ja, das sind so, da weben sich sehr, sehr viele Geschichten drumherum. Ich kenne auch einige der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dort lange, lange Jahre seit dem Tag eins mehr oder weniger dabei waren. Und das ist unfassbar, was die Signavio für einen Weg gemacht hat und vor allem, wie die SAP das Ganze gegriffen hat und weitergenommen hat. Und ich weiß, dass in einem Startup ganz oft, also ich kenne beide Seiten, sowohl Konzern als auch Startup-Welt, selber aus der beruflichen Vergangenheit. Ich weiß, da gibt es ja manchmal schon ganz schön große Unterschiede, was das Thema Unternehmenskultur und das Miteinander und die Prozesse und die Strukturen, die dann öfter mal sich verändern, sei es durch großes Wachstum oder auch durch einen Pivot oder ja, einfach durch ja, neue Märkte, die man erschließt, entstehen. Und dann ist da so ein großer gestandener Konzern wie die SAP. Wie war das denn für dich? Wie hast du denn
Ja.
da? Gibt es so eine Story? Kannst du dich noch erinnern an den Tag, als dir gesagt worden ist, guck mal, die Signavio.
Na, ehrlich, also vielleicht auch
Ja.
ganz kurze Anekdote dazu.
Ja.
Wir waren ja als SAP langjähriger Kunde von Signavio,
Ja.
einer der größten Kunden, den Signavio hatte. Das heißt, wir kannten die Firma sehr, sehr gut. Und es war dann so, ich habe im Juli den Auftrag, Juli 2020, den Auftrag bekommen vom Vorstand, dieses Thema voranzutreiben. Wir haben mit 50, 60 Mitarbeitern intern gestartet, die eben in dem Thema schon unterwegs waren. Und dann Anfang Oktober haben wir die Organisation announced und ins Leben gerufen. Und am 25. Oktober hat der Gero Decker eben bei SAP übers Partnermanagement angeklopft und gesagt: Hey, hier, wir würden gerne partnern mit euch. Ne? Wir sind schon bekannt und so. Dann wurde das an mich weitergeleitet, weil eben bekannt war, dass ich jetzt das Thema Prozesse mache. Ne? Und dann haben wir das erste Mal eben nach 4 Wochen nach der Organisationsgründung haben wir telefoniert. Und dann haben wir sehr, sehr schnell eben gemerkt, dass sich unsere Visionen sehr, sehr überlappen. Also das ist, was SAP jetzt gerade aufzeigt und angeht, dass das eigentlich perfekt passt zu dem, was Gero und sein Team A schon jahrelang machen oder aber auch, wo sie hinwollen, dass das sich komplett ergänzt. Und dann hat es keine Woche gedauert, dass wir eigentlich, dass ich gesagt habe, Gero, sollten wir nicht weiterdenken als eine Partnerschaft? Wäre es denkbar, dass wir eigentlich einen Schritt mehr machen als nur eine Partnerschaft? Und dann war am 5. Dezember war Signing vom LOI, also der Letter of Intent, wo beide ihre Absicht dann geben. Dann gab es die Due Diligence über Weihnachten, Neujahr. War also kein schönes, also zumindest für die Familie und für urlaubstechnisch war es kein gutes Weihnachten und Neujahr. Signing war 21. Januar und Closing war 8. März. Also es ging dann ratzfatz. Das Gute war, und zu dem Punkt eben, wie haben wir das wahrgenommen? Das Gute war, dass sich die Unternehmen halt schon gut kannten, aufgrund der Kundenbeziehungen und aufgrund auch langjähriger, ja, der Gero hat mal ein Praktikum bei SAP gemacht und Gero war ja am HPI, am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, hat dort seinen Doktor gemacht. Dadurch waren natürlich schon einige Verbindungen da, kennt den Jürgen Müller schon gut. Ne? Also deswegen war das, und das war uns auch sehr, sehr wichtig, als wir uns eben nach potenziellen Targets umgeschaut haben, war uns der kulturelle Aspekt extrem wichtig, weil wir natürlich bei SAP, und wenn man sich die Historie der SAP anschaut, dann sieht man natürlich auch, wir haben sehr viele Akquisitionen gemacht über die letzten 10, 15 Jahre und haben da viel gelernt dabei. Und einer der großen Learnings war, dass Kultur ein ganz krasses Erfolgselement ist. Wenn die Kultur nicht zueinander passt und es da nicht funktioniert, dann kannst du das beste Produkt haben, die beste Salesmannschaft. Das könnte perfekt zusammenpassen. Es wird dir auseinanderfliegen am Ende des Tages. Und deswegen war das für uns, als wir uns mit Signavio dann auch getroffen haben und die Details besprochen haben, es war sofort klar, dass das hervorragend passen wird und funktionieren wird. Und dann haben wir uns damit auch sehr, sehr wohl gefühlt. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, wenn ich so zurückblicke auf die Zeit, war natürlich auch Gero und ich dann, wie wir miteinander umgegangen sind. Und ich glaube, da war auch so, dass weder Gero noch ich haben irgendwelche Allüren oder, wie soll ich sagen, Ellenbogen und jetzt, wir müssen uns da jetzt aber gegenseitig irgendwie überholen, sondern das war von vornherein, war da der Wunsch da, dass wir das Ding erfolgreich machen, dass wir das Thema nach vorne bringen. Der Gero hat es so das gemerkt, der brennt darauf, innerhalb eines großen Konzerns sein Thema, was er als Firma geschaffen hat, dann eben groß zu machen und den Konzern sozusagen mit zu infizieren. Und das war sein Antrieb, weil ich meine, rein finanziell hätte er nicht mehr arbeiten müssen, das
Das
wissen wir,
stimmt.
glaub ich, alle. Ne? Aber, und ich habe ihn dann auch gefragt, ich habe gesagt, Gero, ich brauche dich, ne? Bist du committed? Ne? Und er hat gesagt, ja, er brennt dafür und ich kann das nur bestätigen. Und bei mir war es halt eben auch so, ich habe bei der SAP alles gesehen, was es gibt. Wie gesagt, ich war rechte Hand vom CEO, ich war selber CFO, ich war Chief Data Analytics Officer in meiner Zeit. Sodass ich jetzt auch nicht mehr derjenige bin, der sagt, ich muss mich hier profilieren, sondern mir ging es auch um die Sache. Ich habe Spaß daran, neue Themen voranzubringen und eben ganzheitlich zu treiben. Und damit war das für mich eben mit Gero zusammen. Das war ein super Match. Und ich glaube, das haben die Mitarbeiter darunter auch einfach gespürt, dass wir zusammen agieren. Und das hat natürlich dann auch geholfen, dass das Team sehr schnell zusammengewachsen ist. Und eben dieser Kulturaspekt, auf den wir mit Sicherheit noch ein bisschen zu sprechen kommen, das hat da einfach, da hat die Chemie gestimmt und deswegen ist es bisher auch eine absolute Erfolgsstory.
Ja, und ihr habt ja auch eins gemeinsam, ne? Ihr seid beide sehr authentische Persönlichkeiten, ne? Also ihr lasst euch nicht verbiegen, ihr steckt da rein, ihr packt mit an und ihr seid sehr Präsenz. Das muss man auch sagen, ne? Was in anderen Konzernen nicht so ist. Da wird ein Deal gemacht, so, und dann geht's weiter. Und dann wundern sich alle, warum inklusive CEO ab Tag X, wo die Mindest sag mal, Frist abgelaufen ist, wo derjenige oder diejenige da sein muss, die das Unternehmen verlässt, und dann rennen sie alle wie die Lemminge hinterher. Und das ist ja nicht passiert. Ja? Und Gero
Genau.
ist bis
Also,
heute da. Ne? Also, das
ja,
muss man
Gero
auch
ist bis heute
sagen.
da und hochmotiviert und ganz, ganz viele der Signavians, die zur Zeit der Akquisition da waren, sind auch noch da. Natürlich gibt es immer Leute, die gehen, die einfach sagen, ich wollte bei einem Startup arbeiten, ich liebe die Dynamik bei einem Startup. Und natürlich laufen Dinge jetzt anders bei SAP und die dann gegangen sind, weil sie weiterhin in so einem Umfeld arbeiten. Das ist auch völlig okay, aber prinzipiell kann man sagen, dass wir es geschafft haben, eine sehr hohe Retention hier hochzuhalten. Und es ist, wie du sagst, also wir haben natürlich als SAP diese Learnings the hard way gehabt, was die Akquisition angeht und genau diesen Brain Drain dann nach der Haltefrist des Equities am Ende des Tages, ne, nachdem die Retention da ausläuft, verlassen dich die in Scharen und ein Haufen Wissen fließt natürlich ab. Und das war etwas, was wir sehr bewusst eben dann gesagt haben, das müssen wir anders machen. Und deswegen haben wir auch ein ganz anderes Organisationsmodell gewählt, als wir normalerweise bei SAP haben. Denn SAP ist generell strukturiert in funktionalen Board Areas, also eine Board Area für Vertrieb, eine Board Area für die Entwicklung, eine Board Area für Finance und so weiter. Normalerweise hat man Akquisitionen reingeholt und hat die sehr schnell aufgeteilt, ne? Den Vertrieb zum Vertrieb, die Produktentwicklung zur Produktentwicklung. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Identität dieser Einheit verloren ging. Und es hat natürlich oft auch dazu geführt, dass die untergegangen sind, weil die natürlich, ne, Signavio waren insgesamt 500 Mitarbeiter oder 450, als sie gekauft haben. Wenn du die aufteilst und die 80 Seller bei SAP in eine Sales-Organisation reinschätzt von 20.000 Sellern, die nimmt keine wahr, die haben keine Chance. Deswegen haben wir auch sehr bewusst im Vorstand damals halt entschieden, dass wir eine Inkubation machen. Wir haben das bewusst Inkubation genannt und haben so eine Glasglocke darüber gemacht, haben das beim CFO angesiedelt, also nicht aufgeteilt, sondern es war end-to-end da und haben eben mich und Kiko sozusagen das Ding dort managen lassen und auch dann massiv investiert. Wir haben die Organisation mehr als verdreifacht innerhalb von 2 Jahren, sind jetzt bei 1.600 Mitarbeitern rund. Von daher kann man sagen, dass auch dieser Ansatz dazu beigetragen hat, dass wir in der Lage waren, eine Kultur zu schützen. Natürlich hat sich Signavio der SAP angenähert und es ist auch gut und wir wollten auch diese Vermengung, aber halt sozusagen mit Augenmaß und nicht so gezwungen und rein mit der Keule und sagen, so, ihr seid jetzt SAP und jetzt macht ihr das genau so und genau so, sondern diese Glasglocke hat dabei geholfen, eben das zu konservieren und uns dadurch einen viel angenehmeren, smootheren Weg in die Firma zu bereiten.
Das hört sich für mich, also wenn ich so ein Bild aufmachen kann, was gerade so sich in meinem Kopf gebildet hat, spontan, ist so, wie man so ein Goldfisch, den man gerade gekauft hat, in so ein großes Becken reinlässt und ihn ja auch erstmal für so ein paar Stunden in dem Beutel, den man nach Hause getragen hat, in dem Wasser Becken lässt. Damit sich die Wassertemperatur rechts und links angleicht, damit sich alles ein bisschen annähern kann, dass vielleicht der große Koi, der schon drin ist, mal gucken kann, wer kommt denn dann dazu und nicht gleich zuschnappt. so ein bisschen kann man es vergleichen, bevor man es auflässt. Denn ihr habt es ja nicht bis heute quasi in dieser Inkubation gelassen, muss man ja auch ehrlich
sagen. Also es ist ein sehr schönes visuelles Beispiel, würde ich sofort unterschreiben. Wir haben es in der Tat nicht so gelassen. Wir haben Anfang diesen Jahres den nächsten Schritt gemacht, aber auch da noch nicht in das Standard-SAP-Setup. Das Standard-SAP-Setup wäre nämlich, dass innerhalb der Board-Area für den Vertrieb dann die Seller in eine Einheit kommen, die Consultants in die andere Einheit und die Customer-Success-Leute in die dritte Einheit. Also auch da wäre wieder aufgeteilt worden. Wir haben jetzt zwar den Move gemacht, dass Gero berichtet jetzt an den Sebastian Steinhäuser, den Chief Strategy Officer, weil da die Growth Units auf der Entwicklungsseite zusammengebündelt sind. Ich berichte an den Scott Russell, den Vertriebsvorstand der SAP. Ich wiederum habe unter mir immer noch alles zusammen, während die anderen LOB-Leader bei Scott in der Regel nur noch ihre Seller bei sich haben und der Rest ist dann verteilt. Also auch da geht man bewusst einen noch etwas anderen Weg. Natürlich ist das langfristige Zielbild korrekterweise, dass wir irgendwann in den Standard gehen, aber man macht es sozusagen schrittweise. Man passt die Temperatur in deinem Aquarium schrittweise an und nicht halt als Schock sozusagen für den Goldfisch, sondern geht da sehr bewusst schrittweise vor. Und das halte ich auch nach wie vor für den richtigen Weg, weil natürlich muss man gleichzeitig schauen, dass man natürlich auch die Benefits hebt und die Synergie hinhebt. Und wir haben natürlich gemerkt, dass, weil wir in einer anderen Board Area waren, beim CFO, hatten wir natürlich Schwierigkeiten, die Attention auf der Sales-Seite zu kriegen, weil natürlich innerhalb von Sales laufen bestimmte Prozesse einfach innerhalb dieser Board Area. Und wenn du da außerhalb bist, dann kannst du noch so laut rufen, die vergessen dich dann einfach. Und deswegen hat man dann schon gesagt, wir müssen jetzt schon näher ran an den Vertrieb, an die Sales Board Area, um da Teil der Familie zu werden, aber gleichzeitig halt noch nicht alles auflösen an Strukturen, weil es immer noch zu früh gewesen wäre.
Jetzt ist ja Kultur mehr als nur Struktur. Was ist denn für dich persönlich da ganz entscheidend? Wenn du mal guckst, dass diese 450 Menschen-Unit gekommen zur SAP, inwieweit hat sich das Miteinander und die, sag mal, Personas, die da gekommen sind, unterschieden von den Mitarbeiterinnen, die halt bereits da waren? Kannst du das so greifen? Oder geht
Ja,
das nicht so?
also Kultur ist ja generell schwer zu greifen, ne? Also wenn man so drüber nachdenkt, was ist eigentlich Kultur? Wenn ich es für mich definieren würde, dann wäre das so ein bisschen, wie geht man miteinander um? Wie verhält man sich miteinander? Wie kommuniziert man miteinander? Welche Rituale hat man miteinander? Ich glaube, die Summe aus all dem und wahrscheinlich noch ganz viel mehr macht Kultur aus. Und wenn ich das jetzt sozusagen auf beide Organisationen lege, also die Organisation, die wir eingebracht haben seitens SAP, 70, 80 Mann zu dem Zeitpunkt oder Mann und Frau und die 450 Signavians, dann war das schon ein großer Unterschied am Anfang. Also muss man schon sagen. Also beispielsweise ein sehr markanter Unterschied war, und da musste ich mich ehrlich gesagt auch erst dran gewöhnen, war das bei Signavio, Inclusion, Diversity und diese Aspekte massiv viel höher waren. Also was ich eben gerade aus Versehen, 80 Mann, hätte ich sofort einige E-Mails bekommen, von wegen, das ist non-inclusive, zu Recht. Ja, und ich muss auch sagen, mir hat es geholfen, meine eigene Sprache und meine Umgangsformen zu überprüfen und habe auch viel gelernt, muss ich auch gestehen. Ja, weil SAP ist auch eine sehr diverse Firma, aber nicht so sensitiv bei solchen Dingen. Ich erinnere mich noch an mein erstes All Hands, und ich kam in den Call rein, und habe gesagt, you guys did a wonderful job.
Ja,
Aber
schön.
nichts, Guys ist, war für mich immer, war immer neutral. Das ist jeder, das ist ihr da, also ihr Leute. Also vier oder fünf E-Mails danach in meine Inbox gehabt, dass das nicht geht, dass das nur die Männer. Und also da habe ich noch einen Native Speaker gefragt, habe auch nochmal gegoogelt, es ist tatsächlich neutral. Sogar meine Sales-Leiterin ist eine Frau, eine Amerikanerin, die sagt ständig Guys. Aber unabhängig davon, ich meine, man hat da schon gespürt, dass da einfach eine andere Sensitivität da ist. Das war spannend, ne? Aber so an sich, natürlich hast du bei einem Startup, merkst du einfach, dass die Dynamik eine viel höhere ist und es wirkt sich natürlich auf die Kultur aus. Also die Schnelligkeit, die Schnelllebigkeit, die Agilität, das ist dann auch schon eine Erwartungshaltung. Also wenn ich so arbeite, dann erwarte ich, dass drumherum auch alles sehr ratzfatz geht. Und dann kommt natürlich in eine SAP-Welt, wo natürlich auf einmal Corporate-Strukturen da sind. Und das war so ein bisschen Clash of Cultures, kann man, glaube ich, schon an der Stelle sagen. Jetzt gar nicht so, weil die SAP eine ganz andere Kultur hat, aber einfach, weil die Rahmenbedingungen, in denen einem Konzern gearbeitet wird, dazu führen, dass diese zu erwartende Arbeitsweise so nicht vorgefunden wurde. Sondern es war alles kompliziert, es ging alles ewig, es hat alles, war alles immer schwierig. Du hast tausend Approvals für alles gebraucht. Und das war natürlich schon was, wo wir gemerkt haben, da müssen wir dran arbeiten. Da haben wir dann versucht, sehr proaktiv zu kommunizieren und das sozusagen da ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu sagen, Leute, uns ist völlig klar, dass das ganz ungewohnt für euch ist, auf einmal Freigaben für einen Englischkurs zu bekommen. Ne? Aber jetzt stellt euch mal vor, bei SAP gibt es halt 100.000 Mitarbeiter. Wenn jetzt jeder dieser Mitarbeiter einen Englischkurs macht, dann ist es einfach schwierig, das für so eine große Firma zu stemmen. Und das war dann auch okay, aber man musste erstmal sozusagen diesen Turn reinbringen, dass man dort eben ganz anders mit umgehen muss, weil gewisse Erwartungshaltungen dann einfach da waren. Und vielleicht noch ein kleiner Punkt, also ein ganz, und das bezieht sich auf dieses Thema Rituale, ein ganz sensibler Punkt war, was bei Signavio hieß, das Codecamp. Das war einmal im Jahr, kamen alle Signavians an einem Ort zusammen, zu einem Lern-, Training-, Party-, Get-Together, alles in einem.
Hackathon, alles.
ein super Event, ne? Und ich habe da ganz viel berichtet bekommen. Und es ist Codecamp und Barbara hat eigentlich dann in den letzten Zügen gar nichts mehr groß mit Codecamp zu tun gehabt. Aber es war einfach ein wahnsinnig tolles Get-Together mit ganz tollem Rahmenprogramm drumherum. Das war so wichtig, das war den Leuten so unheimlich wichtig, dass wir bei jedem All Hands über diese Frage diskutieren, dann können wir dieses Jahr ein Codecamp machen. Weil bei SAP, ja, wenn ich natürlich da wieder die Zahlen nehme, wenn 100.000 Mitarbeiter alle LOBs das machen, alle reisen an irgendeinen Ort, das ist natürlich eine Größenordnung, die nicht mehr stemmbar ist. Deswegen, wir haben dann tatsächlich lange drum gekämpft, haben dann für 2022 hatten was geplant. Dann kam bei SAP wieder ein Cost-Saving-Measure rein, weil oft so bei Q3 passiert es dann. Wir hatten es für Q4 geplant. Dann mussten wir es absagen. Dann habe ich aber vom CFO, von Luka Mucic damals, die feste Zusage gekriegt, dass wir es in 23 Anfang des Jahres machen dürfen. Und das haben wir dieses Jahr im Februar dann auch gemacht. Und es war ein ganz tolles Event und alle sprechen jetzt. Das heißt inzwischen Together, also nicht mehr Codecamp, sondern wir haben gesagt, wir müssen es umbranden, weil es ist halt nicht mehr das alte Signavio Codecamp, sondern es ist das neue SAP Signavio. By the way, kann man auch mal gleich sprechen, Naming, Branding, ganz, ganz wichtig, auch für Kultur und für Identifikation. Wir haben das dann Together genannt, haben das auch in dem Brand dieses Events dann verankert. Es war ganz viel so mit Camp und Lagerfeuer und so das war das ganze Messaging. Und die Leute reden davon immer noch. Und wir haben jetzt gerade heute wieder All Hands gehabt, wegen dem Announcement, was wir heute gemacht haben. Und die Frage, die kam da drin, war, machen wir jetzt alle gemeinsam nächstes Jahr ein Together-Event? Also, das ist in den Köpfen. Und es ist, glaube ich, wichtig, solche Rituale anzuerkennen, zu bedienen, um eben Kultur auch zu fördern, weil das natürlich auch wahnsinnig verbindet dann auf dem Weg nach vorne.
Und ich finde das ein ganz schönes Beispiel insofern, dass Kulturen auch zusammenwachsen, weil ich habe vorhin dieses Bild aufgemacht von diesem Goldfisch in dem großen Teich und der große Teich stülpt ja quasi sein Environment über diesen Goldfisch. Und nein, es ist ganz im Gegenteil. Also das auch der Konzern kann natürlich sehr viel lernen. Er ist natürlich eine viel starrere Struktur als ein kleines Startup in Anführungsstrichen, ja. Aber ich glaube, diese Benefits, die es auf beiden Seiten geht, und wenn man wirklich offen dafür ist, kann es beide sehr weit nach vorne bringen. Ja. Gibt es denn
Absolut.
irgendwelche
Und
Rituale, die umgekehrt die Signavians irgendwie aufgenommen hat? Weißt du davon was?
naja,
Oder
ich glaube, die
irgendwelche Dinge, die
Signavians
sie sehr
haben.
geschätzen haben lernen?
Ja, also interessanterweise haben wir sehr schnell sehr viel Druck bekommen von der Belegschaft auf der Signavio-Seite, dass sie auf SAP-Verträge wollten. Also sie haben gemerkt, dass die SAP sehr viel Benefits hat. Sei es Firmenwagen oder Handy oder freies Mittagessen oder also ganz, ganz viele
Fortbildungen.
tolle, ja, genau, also
Ja,
ganz viele
genau.
tolle Dinge da sind natürlich keine Rituale, aber sozusagen es wurde schon anerkannt, dass die SAP ein cooler Laden ist und dass sie da Teil davon sein wollen und zwar eng und nicht halt, nicht so, wir haben auch andere Akquisitionen gehabt, die immer als arms längs gehalten wurden, die nie richtig Teil der SAP wurden, die ihre eigene Kultur beibehalten haben, auch eigene Systeme, eigene Prozesse, die nie in die Familie reingekommen sind. Die Signavians waren da von vornherein offen und haben das dann sogar auch eingefordert und wollten Teil dieser Firma sein und auch Teil der Kultur. Wir haben auch einen kleinen Kniff gemacht. Wir haben bei SAP gibt's Values, also Values, über die man sich identifiziert, die für die gesamte Firma zentral vorgegeben sind, sozusagen. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir agieren? Wie wollen wir als Mitarbeiter zusammenarbeiten? Und wir haben dann im Leadership-Team darüber diskutiert und hatten erst eigene Values kreiert für SAP Signavio. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das greift nicht so richtig und das zündet nicht bei den Mitarbeitern, weil natürlich die ganzen SAP-Mitarbeitern dann irgendwie, ja, aber wieso, ich bin doch auch Teil der SAP, ich habe doch da schon meine Values, warum machen wir da jetzt was anderes? Das hat nicht richtig funktioniert. Und dann haben wir es, haben gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn. Wir nehmen die SAP-Values, wir sind Teil der SAP, wir sind Teil der großen Familie, aber wir haben einen zusätzlichen Value definiert für uns und der war gemünzt auf die Richtung Innovation und Startup und Dynamik, ne? Und der war dare to try and fail, but learn. Also das war letztlich dann der Outcome, wo wir gesagt haben, das differenziert uns auch so ein bisschen von der SAP. Wir glauben, dass wir da dynamischer und mehr Startup sind als viele andere. Und deswegen haben wir uns da sozusagen ein bisschen von beiden Welten bedient. Und auch, glaube auch, das war im Nachhinein ein ganz, ganz guter Move, weil die Mitarbeiter sich darüber sehr, sehr stark identifiziert haben und gleichzeitig aber auch den Weg in die SAP-Kultur natürlich dann auch angenommen haben, weil die Werte natürlich der SAP dadurch auch vermittelt wurden.
Wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten, ja, 3 Jahre sind es ja jetzt schon, ne?
Was
Und gerade dem, was so heute announced worden ist, das ist ja auch irgendwie ein glücklicher Zufall, dass wir heute diese Aufnahme haben. So steht, es ist eine neue Akquisition erfolgt. Was wäre denn so das Learning aus der SAP Signavio Story, die du so mitnimmst für das, was jetzt geschieht? Und vielleicht sagst du auch noch mal, was heute announced worden ist, damit alle, die es
gerne,
nicht mitbekommen, das jetzt auch wissen.
gerne. Also wir haben heute announced die Absicht, LeanIX, eine Firma aus Bonn, die in der Community wahrscheinlich auch sehr, sehr gut bekannt ist, langer Partner von Signavio selber und auch von SAP Signavio, dass wir die kaufen wollen. Es steht immer noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Also momentan haben wir den Intent gesigned. Closing für Q4 geplant. Ist tatsächlich eine ähnliche Größenordnung, was die Firma, was den Umsatz angeht, wie Signavio war, als wir sie gekauft haben. Ein Ticken größer, aber prinzipiell in der ähnlichen Größenordnung. Das heißt, und wir werden das jetzt sehr nah mit Signavio zusammenbringen. Also wir werden es nicht aufeinander verschmelzen, aber wir werden sozusagen zwei Säulen haben und drumherum haben wir das wird Teil der Business Transformation Suite der SAP, wo auch Signavio ein Teil davon ist, da wird es eben reinkommen. Was deine andere Frage angeht, also die Learnings, vielleicht Schritt davor sozusagen, was waren denn die Herausforderungen, die wir jetzt zurückblickend hatten? Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir hatten, war das wahnsinnig schnelle Wachstum, sowohl natürlich des Business an sich als auch der Organisation. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben die Organisation verdreifacht in weniger als 2 Jahren von 450 Mitarbeiter auf jetzt über 1500. Und dabei, und das ist dann auch sozusagen gleichzeitig das Learning, wir hatten zwar immer das Gefühl, einen Plan zu haben, aber wir haben halt oftmals war der Plan bei mir und bei Gero und vielleicht noch die Ebene drunter, war der klar. Und wir hatten auch, es ist das sehr, sehr greifbar in unseren Köpfen. Aber nur weil wir es in den Köpfen hatten, hat es nicht bedeutet, dass die Leute darunter das auch mitbekommen haben. Das war natürlich anders für den Gero in seiner 400-Mann-Truppe und bei mir in meiner 70-Mann-Truppe, als wir beide angefangen haben. Da waren wir sehr nah dran und konnten das auch immer sehr direkt kommunizieren. Da waren die Hierarchien natürlich viel flacher. Und dann haben wir aber so im Wachstum mussten wir dann öfter mal gegensteuern, dass wir diese Durchlässigkeit von der Vision, der Strategie, wo wir hinwollen, was wir machen, hinunter bis zum letzten Mitarbeiter, der dann irgendwo codet oder Vertrieb macht oder Pre-Sales macht, dass sie das alle mitkriegen und auch verstehen, wo wir hinlaufen und es auch embracen, also auch mittragen. Und das war eine große Herausforderung und das ist auch so ein bisschen das Learning, so auf die Art, ne, nur weil wir oben einen Plan haben und denken, das ist doch alles ganz klar und ist doch alles ganz offensichtlich, ist es eben nicht. Also man muss eben immer sicherstellen, gerade bei einem starken Wachstum, dass eben die gesamte Organisation mitgenommen wird, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. Also Enablement, Kommunikation, regelmäßige Updates und das ist super wichtig. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Also in dem Fall kannst du fast schon sagen, ist halt klassisches Change Management. Ne? Bei so einer schnell wachsenden Organisation musst du halt immer wieder Strukturen nachziehen und musst ganz, ganz viel kommunizieren, um die Leute da an Bord zu halten. Ich glaube, das war das große Learning. Und natürlich jetzt mit der hoffentlich bald dann geschlossenen Akquisitionen oder durchgeführten Akquisitionen mit LeanIX wird es natürlich ganz genauso sein, auch wenn jetzt natürlich eine etwas größere Organisation mit 1500 Mann auf die 600-Mann-Integration trifft, wird es trotzdem wieder ein wichtiges Element sein, dort die Leute eben auf dieser Reise mitzunehmen.
Ja, ich finde, was viele vergessen bei dieser ganzen Geschichte ist auch, ihr habt diese Integration zum großen Teil in der Pandemie gemacht. Das heißt, es gab so gut wie kein physisches, also es gab ein physisches Office, was man nicht mehr betreten durfte oder
Genau.
nur limitiert betreten oft durfte. Und das war damals ja auch schon über mehrere Gebäude verteilt. Und ein Großteil der Mitarbeiter waren halt zu Hause. Mit den gesamten Herausforderungen, die da noch hinten dran hingen mit Familien, Homeschooling und. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Das war schon eine sehr besondere Situation, die ihr da hattet, das, was ihr ja nicht habt jetzt. Aber das Thema Workplace habt ihr natürlich jetzt auch. Wie löst ihr das denn? Also, ich meine, zum Zusammenwachsen muss man sich ja auch mal sehen, fühlen, spüren, belastet ihr diese beiden Einheiten da, wo sie sind, oder habt ihr da einen Plan, oder wie kann man sich
Naja,
das
also,
konkret vorstellen?
ja, also ein Großteil der LeanIX-Mitarbeiter sitzt in Bonn, Berlin, Amsterdam, USA, Boston ist ein großer Hub, aber das sind so die Hauptbereiche. Das ist ja relativ nah. Also beispielsweise morgen früh setze ich mich in den Zug, fahre 1,5 Stunden von hier, von Mannheim, nach Bonn. Da werden wir dann ein All-Hands-Meeting mit André, mit Gero zusammen machen, um eben die Mitarbeiter abzuholen, die Vision und was, warum und wieso überhaupt und so ein Ask Me Anything eben zu machen. Das sind ja keine Distanzen heutzutage. Das ist ja, das sollte kein Problem sein. Wir haben auch die Erlaubnis vom Vorstand, bei solchen Post-Merger-Integration-Projekten immer zu reisen. Also das ist ausgenommen dann, auch wenn wir bei SAP ab und zu mal irgendwelche Travel Freezes bekommen, was regelmäßig der Fall ist, dann sind solche Themen oft ausgenommen. In dem Fall ist es auch so, einfach weil natürlich anerkannt wird, dass man die Leute zusammenbringen muss, gerade halt in die eine Richtung. Also die LeanIX-Leute müssen in die SAP, die müssen das spüren, die müssen da Teil davon werden und müssen das erleben. Deswegen ist es wichtig, dass sie in die Offices kommen und dass wir die Leute halt auch treffen können. Und das machen wir auf jeden Fall. Das ist ein großer Teil vom Change Management dann in der Integrationsphase, definitiv.
Verstehe. Jetzt würde ich dich mal gerne was ganz anderes sagen. Mir hat jemand geflüstert und hinterher hast du es ja bestätigt und mir auch noch mal ein bisschen erzählt. Jetzt bist du ja nicht nur im Konzern zu Hause. Du hast, was viele nicht wissen, vor einiger Zeit selbst ein Startup gegründet. Und zwar auch noch im Golfbereich. Und darüber sind wir tatsächlich, also vor über einem Jahr mal per Zufall übereinander gestolpert. Und da machst du was ganz Spannendes. Kann man so sagen, so eine Art Indoor-Golfanlage, richtig?
Ja, das
Wie bist du
trifft
denn
ganz
auf die Idee gekommen? Ich meine, als ob du nicht genug zu tun hast mit den
gut.
ganzen Integrationen.
Ja, das stimmt. Meine Frau hat das Gleiche gefragt, hast du nicht schon genug zu tun? Aber im Endeffekt war das tatsächlich so, dass ich ja, ein eigenes Problem und meine eigene Leidenschaft irgendwie dann breiter umsetzen wollte. Also der Hintergrund war, ich habe angefangen in meinem Garten hinten. Mich hat, also der Ausgangspunkt war, Winter und Golf, das ist in Deutschland immer schwierig. Ne? Frieren auf der Range, macht keinen Spaß. Okay,
Kenne
Süden
ich.
mache ich ab und zu mal, aber eben, ich bin passionate und ich will da trainieren und dann hat mich das gefuckt. So, habe ich angefangen auf meiner Terrasse hinten, haben wir so eine Ecke, da eben so ein Setup aufzubauen, wollte das überdachen mit dann Heizung rein und allem drum und dran, mit einem Trackman, also so einem Simulator. Hat dann nicht geklappt, weil wir keine Freigabe gekriegt haben. Dann habe ich es offen gelassen, aber da war Winter trotzdem schwierig. Dann habe ich gedacht, das ist doch nicht, ich bin doch nicht der Einzige, der das Problem hat. Und dann habe ich angefangen, mich halt so ein bisschen umzuschauen, und hatte dann diesen Gedanken eigentlich schon vor 2,5 Jahren, dass man doch eigentlich so eine Indoor-Anlage bauen könnte mit so Simulatoren. Und dann hat tatsächlich einer in München und einer in Hamburg genau so ein Konzept, wie mir es im Kopf rumging, aufgemacht. 70s, darf ich auch sagen, und Eisen 7. Die beiden haben das aufgemacht und ich habe es auf Instagram gesehen, habe gesagt, okay, das ist es. Und wenn das da funktioniert, dann funktioniert es hier in der Region auch. Wir sind hier im Rhein-Neckar-Kreis, eine sehr starke Golfregion mit St. Leon Roth und Mannheim, Viernheim und noch, wir sind 20 Golfclubs innerhalb von 30, 40 Kilometern. Von daher eine gute Region, um sowas zu machen. Und dann habe ich mich mit vier anderen meiner Golfkumpanen zusammengetan, haben eine Location gesucht. Und witzigerweise, ich bin vor 20 Jahren umgezogen von meinem Geburtsort, 30 Kilometer nördlich. Und in meinem Geburtsort haben wir eine perfekte Location gefunden, so eine Ausstellungshalle, wo normalerweise Wirt und Sonnepaar und solche Dinge drin sind, die genau von der Abmessung immer eine Box zwischen den Säulen hatte. Bin reingelaufen und gesagt, das ist es. Und wir haben jetzt sechs Trackman-Boxen, also Golfsimulatoren, wo man gegen eine Wand schlägt, für die, die es nicht kennen. Hinten dran steht so ein kleines Gerät, das misst sozusagen den Ballflug und kann dann daraus errechnen, bis auf 5 Zentimeter genau bei 200 Meter Distanz, wo der Ball landen würde, so mit Kurven, mit Höhe, mit allem drum und dran. Und damit kann man eben zum einen trainieren, zum anderen natürlich aber auch virtuelle Golfplätze spielen. Es gibt inzwischen 250 Golfplätze weltweit. Da haben wir 6 von diesen Boxen, inklusive einer schönen Lounge und Bar. Das Ganze heißt übrigens For You, For im Golf-Jargon, also FORE, was man ruft, wenn ein Ball irgendwo falsch wegfliegt. Aber wir haben dieses Wortspiel mit für dich und For als Golfbegriff, wollten wir bewusst nehmen. Also wenn es jemand interessiert, foryou.golf wäre die Adresse, ist in der Nähe von Bruchsal zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Jetzt haben wir
Ja,
auch den
schön.
Werbeteil haben wir auch.
Ja, den Werbeteil haben wir jetzt auch geschafft. Nein, aber es ist ganz spannend. Das heißt, du bist eigentlich deine eigene Zielgruppe, richtig?
Genau, also ich bin selber auch oft da, vor allem im Winter natürlich, und trainiere. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch die unternehmerische Verantwortung. Also ich bin Hauptanteilseigner mit einem Investor noch drin. Die anderen Jungs, die mit drin sind, haben alle sehr, sehr viel Arbeit und Leidenschaft reingesteckt. Und wir betreiben das alle nebenberuflich, also keiner hat seinen Job irgendwie aufgegeben, sondern wir machen das alles nebenberuflich, haben natürlich Servicekräfte für die Bar und für die Lounge, aber ansonsten ja, Marketing und Events und so, das liegt dann doch alles bei uns. Wir würden manchmal ein bisschen mehr gerne mehr machen und gerade jetzt in so Phasen, jetzt bei mir jetzt mit so einer Akquisition, dann rutscht es schon mal ein bisschen hinten runter, aber da wir zu 15 sind, gleicht sich dann doch immer ganz gut aus und jeder springt mal in die Bresche und dann funktioniert es doch ganz gut.
Jetzt warst du ja seit vielen, vielen Jahren schon im Konzern zu Hause quasi. Jetzt hast du ein Start-up. Was sind so das dein schmerzlichster und größter Unterschied im Vergleich zum SAP?
Also in der Tat, ich bin seit 20 Jahren bei SAP und das Schmerzlichste war, du musst alles selber machen. Es ist nichts da. Es ist nichts da. Es gibt kein IT, es gibt kein HR, es gibt kein Facility, Hausmeister. Es gibt nichts. Entweder du machst es selber oder es passiert nicht. Das war mir natürlich vorher eigentlich klar, aber dann so in der Erfahrung, die ganzen Details und die ganzen einzelnen Dinge, die man als Gründer dann machen muss von der legalen Steuer, dann wirklich Hausmeistertätigkeiten, der Abfluss ist verstopft, was machst du? Elektriker muss kommen. Also eine Milliarde an verschiedenen Themen, die man natürlich, wenn man darüber nachdenkt, weiß man es natürlich, aber die dann in der Masse einfach erschlagend sind. Und ich wurde auch ein paar Mal schon gefragt, würdest du es nochmal machen? Also es ist schon, also es war schon, es ist schon. Es ist schon krass. Also gerade so nebenberuflich halt, ist es schon hart teilweise, weil du halt, wie gesagt, wenn du es nicht machst, dann passiert es halt nicht und dann machst du halt kein Event und dann machst du halt keinen Umsatz und dann hast du halt keine Marketingkampagne und dann fehlen dir halt die Kunden und deswegen, das ist schon hartes Brot, muss man sagen. Und das war schon der Riesenunterschied beim Konzern bei SAP. Da kommst du und kriegst eigentlich alles, was du brauchst zum Arbeiten, ne? Um produktiv sein zu können. Und im Startup ist es halt dann, liegt es an dir selber, ob es passiert oder nicht. Und klar, war auch ein tolles Learning und ich würde die Erfahrung auch nicht missen wollen, weil man natürlich auch, ich habe wahnsinnig viel gelernt über alles, sei es über Geschwindigkeit von Behörden oder Geschwindigkeit von Unternehmen, die dir einen Internetanschluss legen sollen. Oder auch, ich war total fasziniert über die Handwerker. Also ich bin ja völlig unqualifiziert beim Handwerken, aber wie innerhalb von kürzester Zeit dort diese Boxen eingebaut haben, mit einer Geschwindigkeit und einer Präzision. Also ich war total, total fasziniert und Kudos an jeden Handwerker da draußen. Also ihr schafft was und ihr produziert was, was mit anfassbar ist. Und das finde ich natürlich toll, weil ich arbeite an der Softwareindustrie und bin General Manager, also im Management. Ich produziere halt nichts Anfassbares. Deswegen fand ich das auch sehr beeindruckend, was da alles entstanden ist.
Da kann ich absolut unterschreiben. Ich war ja vorher auch im Konzern, nicht ganz so groß wie Signavio, aber auch so ein Branchen-Champion. Und bin da natürlich auch, also ich bin da angekommen, da gab es dieses Unternehmen halt auch schon über fast 20 Jahre, ne? Und entsprechende Strukturen da. Und natürlich haben wir einen neuen Geschäftsbereich da aufgebaut und noch ein bisschen Wirbel reingebracht. Aber da gab es halt ein Büro, da gab es Prozesse, da gab es Strukturen, da gab es Arbeitsmittel, alles natürlich, ne? Und man hat angefangen, an Themen gleich wie Strategie etc. zu haben. Und es gab natürlich auch Budgets. Und weißt du, was mein größtes Learning war der letzten 3 Jahre, ist, Das finde ich auch ein bisschen erschreckend. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Benefits von Startups, die auch dieses Thema Agilität ausmachen, mit wie wenig Budget, wie viel man erreichen kann.
Ja, das stimmt. Das
Das
stimmt.
ist krass. Also das hätte ich nicht so erwartet. Ja. Und natürlich hat man den Vorteil, wenn man halt schon eine gewisse Arbeitserfahrung hat. Ich bin auch Mitte 40, habe viel gelernt, auch schon viel falsch gemacht in meiner beruflichen Karriere, daraus auch wieder gelernt. Ne? So, so die Klassiker, die es so gibt. Und hatte eine verhältnismäßig klare Vorstellung davon, wie ich dieses Unternehmen aufbauen möchte, was das Thema Strukturen und Tools und sowas halt angeht, weil ich halt wollte, dass wir auch in flexible Arbeitsmodelle reingehen können und, ne? Ich habe zum ersten Mal mit Tools gearbeitet, da haben wir früher Marketing noch nicht mal ansatzweise hingeguckt und wie sich da gerade im Softwarebereich Sachen halt weiterentwickelt haben, das ist schon krass. Also es ist wirklich krass. Gut, man muss dazu sagen, die Softwarewelt ist natürlich auch extrem schnell und Webseiten vor 20 Jahren, die mussten halt komplett programmiert werden. Heutzutage gibt es fertige Baukastensysteme. Sie würden nicht sagen, dass da Entwickler nicht mal vonnöten sind, aber je nachdem, was man für ein Business hat, das ist schon, man kann das schon auch sehr viel selbst machen, wenn man halt noch nicht coden kann. Ne? Und
Absolut, absolut. Wir hatten einen im
ja.
Team, der da so eine Affinität dafür hat, aber und deswegen hat er das alles übernommen. Aber in der Tat, also ich war auch fasziniert davon, wie schnell man da über Tools vorankommt und Dinge dann einfach sich selber auch beibringen. Also unsere Kassenlösung beispielsweise ist
Ja.
eine SaaS-Lösung. Da gab es
Ja.
kein Training, da gab es ein paar YouTube-Videos,
Ja.
aber es hat super funktioniert. Also gar kein Problem. Also war ich auch überrascht, weil ich einmal gedacht habe, boah, da musst du wahrscheinlich voll komplex irgendwas installieren und es ist total kompliziert. Läuft alles übers iPad, tippst du ein, ist super einfach. Also auch da der Ease of Use, super. Da muss man schon sagen, da ist viel passiert die letzten Jahre.
Ja, auch Finanzbuchhaltung, das finde ich extrem. Ja. Wenn ich mal hochrechne, wie viele Stunden Finanzbuchhaltung hier im Monat anfallen, das ist lächerlich, wirklich lächerlich. Also, und diejenige bei uns, die FIBO macht, die hätte das wahrscheinlich früher in einem, ja, so einem Teilzeit, halbe Stelle
Halbtagesjob.
Job gemacht. Das wird in 3, 4 Stunden erledigt und im Monat. Und ansonsten wird die Energie auf andere Themen halt verwendet. Und das ist schon krass. Also
Absolut.
das habe ich nicht erwartet. Und wir haben halt natürlich noch einen externen Steuerberater und die machen auch mit Lohnbuchhaltung und so, ne? Also ein bisschen so dieses Outsourcing, das ist schon anders heutzutage zu gründen als jetzt so vor 20 Jahren, ne?
Definitiv, definitiv.
Ja. Was hast du denn sonst noch vor? Was ist denn die
Was ich
Menge?
sonst noch vor?
Ja, genau. Also es ist sehr spannend.
Ah.
Du bist seit 20 Jahren bei SAP. Du hast diese SAP Signavio Story auf den Weg gebracht und auch zum Erfolg gebracht und wirst es auch noch weiterhin tun. Jetzt ist die Akquisition. Jetzt hast du auch noch gegründet. Wohin geht's noch?
Also jetzt, ich glaube jetzt, wir haben die letzten Wochen und Monate mit der Due Diligence und der Akquisition, waren wir wirklich sehr heads down unterwegs. Ich habe mir
Ja.
jetzt ehrlich gesagt auch keine weiterführenden Gedanken gemacht, wo mein Lebensweg jetzt hingeht. Erstmal geht es jetzt natürlich darum, und das habe ich dem Vorstand auch natürlich committed, dass ich da jetzt federführend mit an Bord bleibe
Ja.
und das Thema voranbringe, dass auch die LeanIX-Integration, so sie denn dann auch kommt, dann auch voranbringe und für die nächsten 2, 3 Jahre wird es eine super spannende Aufgabe. Ich bin da auch sehr dankbar für das Vertrauen, weil es natürlich auch eine holistische Rolle ist. Das gibt es ganz selten. Auch bei SAP gibt es eigentlich in der Form nicht mehr, so eine ganzheitliche Verantwortung zu haben, wie ich es jetzt habe. Deswegen fühle ich mich super wohl, habe da jetzt auch keine, wie soll ich sagen, keine Abwanderungsgedanken oder so. Aber klar, irgendwann wird man natürlich schauen. Natürlich habe ich das Golf-Thema auch gegründet, weil es eine Leidenschaft ist. Und wenn man irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben auch eine Leidenschaft noch mit bisschen zum Hobby/Beruf machen kann und sich seine Zeit so ein bisschen besser dann aufteilen kann, wie man Spaß dran hat, das werde ich mir dann überlegen, wenn es soweit ist und wenn vielleicht die Kinder mal aus dem Haus sind und so. Aber
Ja.
genau, für jetzt, bei SAP war das immer so. Ich muss sagen, warum bin ich 20 Jahre bei SAP geblieben? Weil es einfach immer spannend war und weil es immer was Neues gab. Also ich bin immer alle 2, 3, 4 Jahre in eine neue Verantwortung gekommen. Und wenn sich das hier sozusagen dann dem Ende neigt oder wenn das eine gewisse Maturity erreicht hat, dann wird es eine nächste spannende Rolle geben. Da habe ich wenig, wenig Sorge. Ich habe jetzt auch ja, wie soll ich sagen, habe jetzt auch immer geliefert und kann da auf eine erfolgreiche Historie zurückblicken. Deswegen habe ich da jetzt erstmal keine weiteren Planungen oder so. Natürlich wird man mich immer auf dem Golfplatz treffen. Das ist immer eine große Leidenschaft geblieben und bleibt es auch nach vorne. Von daher wird es auf jeden Fall ein Fixpunkt bleiben in meinem Leben.
Das ist doch schön. Und ich kann dir sagen, also Golf hat für mich ganz viele Dinge, ich sag mal so, zum Positiven verändert. Ich bin ja so ein Late-Start-Golfer und auch Arbeitstier, gebe ich zu, weil ich halt auch immer mit sehr viel Leidenschaft bei den Themen dabei gewesen bin und auch bin, in denen ich immer so aktuell drin stecke. Aber Golf, ich finde, das ist was ganz Besonderes. Du trainierst dich selber nicht nur körperlich, sondern du trainierst dich mit deinen Emotionen. Du kommst komplett runter, kannst komplett abschalten. Und dann stehst du plötzlich irgendwie an Loch 8 und denkst, ja, genau, so mache ich das jetzt. Warum? Weil du davor die 1,5 Stunden, 2 Stunden deinen Kopf frei bekommen hast. Und du findest plötzlich Lösungen für Dinge, die du vorher nicht hattest.
Ja, man sagt ja, Golf macht süchtig, und das ist tatsächlich so. Also man hat da, also gerade für Leute, die erfolgsorientiert sind und die ehrgeizig sind, ist Golf ein total gefährlicher Sport in Anführungszeichen, was die Sucht angeht. Weil man wird ja immer angefüttert, und dann kommt wieder ein Superschlag, wo du denkst, siehst, ich kann es doch. Und dann büßt du das aber wieder so, weil wieder drei so schlecht sind. Und dann denkst du, Mensch, das gibt's doch nicht, ich kann es doch. Und dann wirst du wieder angetrieben, das wieder zu reproduzieren. Und das macht diese Sportart so süchtig machend. Und in der Tat, aber halt auch kopfbefreiend, weil du natürlich immer voll dabei bist. Du bist immer voll konzentriert. Also mir geht es genauso nach einer Runde, Samstagmorgens 7 Uhr bis 9:30 Uhr oder so. Danach kann der Tag beginnen und ich bin komplett relaxed und das ist alles wieder super.
Ja, und das Schöne ist, wir können das bis ins ganz, ganz hohe Alter machen. Das geht
Absolut.
ja auch nicht mit allen Sportarten, ne? Ich habe letztens ein Mitglied in Sedin getroffen, der schon über 90
Wow.
und macht sich jetzt Gedanken darüber, ob er vielleicht mal einen Kart nimmt. Ich dachte, wenn
Sehr
das
gut.
dein Problem ist,
Ja,
dann hast du
sehr gut.
keine Probleme.
Sehr schön. Super.
Nein, das ist ganz großartig. Lieber Ruben, ich danke dir für diese Einblicke, diese letzten wirklich sehr kurzweiligen 45 Minuten mit dir. Herzlichen Dank. Ich würde gerne zum Abschluss so von Golferin zu Golfer eine Frage stellen. Viele, die meinen Podcast regelmäßig hören, kennen sie schon. Und zwar dein perfekter Flight. Es geht so um
Mein
Wünsch dir was.
perfekter
Du darfst
Flight.
ja aussuchen, was du willst. Egal was. Hoch, hinaus oder auch alleine ist auch in Ordnung, habe ich auch schon gehört. Was ist dein perfekter Flight?
Alleine spiele ich oft genug, weil oftmals keiner so früh morgens raus will, wie ich oft rausgehe. Deswegen mein perfekter Flight. Also wenn ich mir es raussuchen könnte, und Leute, die ich oder Golfer, die ich bewundere, ist mit Sicherheit Bernhard Langer, wäre jemand, den ich unheimlich gerne mal also mitspielen würde. Einfach weil diese Konstanz und diese Performance in dem Alter, das ist einfach wahnsinnig faszinierend. Dann natürlich, ich glaube, das sagt wahrscheinlich jeder Golfer, Tiger Woods ist natürlich immer noch eine Koryphäe und jemand, der Golf geprägt hat wie kein anderer. Und der dritte wäre tatsächlich Gary Player, weil ich die Ehre hatte, mit ihm einmal zu spielen schon in so einer Klinik. Und einmal hatte ich ihn interviewt bei einem Event von SAP Signavio. Und noch kurz abschließende Anekdote. Die Marketingchefin wollte ihn dann außenrum auf die Bühne führen. Die Bühne war so vielleicht 70 Zentimeter hoch. Sie wollte ihn außen über die Treppe hochführen. Und er hat sie abgeschüttelt, weil er gemerkt hat, was sie vorhat. Und hat Anlauf genommen und ist die Bühne hochgesprungen.
Oh nein.
Gestanden und hat sich abfeiern lassen und hat dann auf der Bühne noch Liegestütze gemacht. Er ist inzwischen 87 oder 88. Eine super beeindruckende Persönlichkeit. Deswegen würde ich ihn in diesen Flight gerne mit dazu nehmen, weil er mich damals schon so beeindruckt hat, und einfach eine wahnsinnige Energie hat und ein sehr beeindruckender Mensch ist.
Ach, schön. Ah, das ist schön.
Ja.
Lieber Ruben, ich sage nochmal Danke an alle, die jetzt gerade zugehört haben. Fühlt euch inspiriert von uns zwei Golferherzen. Packt euch eure Schläger, schnappt euch eure Bags. Jetzt kommt das Wochenende und wir wünschen euch allen ein schönes Spiel.
Ja, vielen Dank, Lina. Hat riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und auch an alle deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Ein schönes Golfwochenende hoffentlich.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.